SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Es geht mal wieder nach Lothringen. Da gibt es die großen Ems, die französische Maas, La Meuse, die Mosel, La Moselle und die Mörth. Und die ist nur 161 Kilometer lang von den Vogesen bis nach Nancy. Da geht's dann in die Mosel. Ein bisschen ein vergessener Fluss, an dem man viel erleben kann. Jochen Marmitt hat sich aufgemacht mit dem Rad und startet heute mit dem ersten Teil dieser Fahrradreportage an der Quelle, ganz oben am Vogesenkamm.
Ich mag die Verbindung von Land und Wasser. Flüsse beruhigen mich und nehmen mich mit. Das Träumen am Wasser entspricht meinem unbeständigen Wesen am ehesten.
Wer den Fluss begleiten will, der muss zur Quelle. Im Fall der Mörth heißt das richtig rauf. Rauf auf den Col de la Schlucht und noch etwas höher Richtung Le Honec. Die Landstraße ist Teil der Route de Crête. Sie verbindet die Elsasshöhen von Nord nach Süd. Und hier liegt, ganz unscheinbar auf 1300 Metern Höhe, mit einem kleinen Schild am Wegesrand markiert, die Source de la Mörth, die Quelle der Mörth. Ein saftiger Wiesenhang, aus dem das Wasser sprudelt und direkt steil bergab plätschert. Hier geht es also los. 161 Kilometer, 3 Tage radeln durch Täler, Dörfer, Städte, Wälder und weite Hügel. Zu den Menschen und ihren Geschichten. Immer entlang der Mörth.
Einige Fakten zur Mörth. Sie verbindet das Departement Vosges mit dem Departement Mörth im Moselle. Vom Vogesenkamm bis zur Mündung bei Nancy in die Mosel. Sie ist nach Saar und Sauer der drittgrößte Nebenfluss der Mosel. Der Name kommt wohl vom keltischen Murta, was wiederum von der Myrte kommen könnte. Sicher ist dagegen, die Mörth war einmal die Mosel. Vor 250.000 Jahren hat sich aber etwas in der Geologie verschoben nahe Nancy. Und der Lauf der Mosel hat sich geändert. Sie wurde zum Hauptfluss und nimmt die Mörth in sich auf.
Le Valentin.
Die Fahrt durch die höchstgelegene Gemeinde Lothringens, Le Valentin, ist ein einziger Rausch, bergab. Die schmale Bergstraße verläuft parallel zum kleinen Mörthbach. Der fließt vom Wiesenhang am Honeck-Massiv durch Laub- und Nadelwälder, dann in einem engen Tal Richtung Norden. Immer wieder geht der Blick aufs Vogesen-Idyll. Hohe Tannen, saftig grüne Wiesen, vereinzelt Gehöfte. 3 junge Rinder stehen am und im Mörthbach, grasen. Wir schauen uns an, sonst ist hier niemand. Im Dorf von Le Valentin sollen rund 80 Menschen wohnen. Ich passiere die Mairie, die Kirche, den Friedhof, dann ein Dutzend Häuser. Mittagspause, alles zu. In einigen Garagen oder auch daneben stehen kleine harzige Holzsägemaschinen samt Spalter. Auch sie schweigen, als ich vorbeirausche.
Die Sonne ist hinter das Laubdach verbannt. Im Schatten riecht es nach Pflanzensaft und Moos. Der Bach färbt die Finger blau, wenn man sie zu lange hineintaucht. Ich streichle die Stämme der Tannen. Meine Hände verkleben mit dem Harz, das Tränen gleicht. Ich löse Kristalle, die nach Halsbonbons riechen.
So steht es in den Erinnerungen von Philippe Claudel. Der Duft meiner Kindheit, hat er sie genannt. Philippe Claudel ist an der Mörth geboren und aufgewachsen, lebt noch immer dort. Autor, Regisseur, Schauspieler. Ihn will ich später noch treffen. Sein Buch fährt bereits in der Radtasche mit. Eine kleine Kapelle am Wegesrand, verschlossen. Dann das Ausflugslokal am Wasserfall Le Rudelin. Es bekommt ein neues Dach. Mittagspause, geschlossen. Ein erster kleiner Weiher, gespeist aus der Mörth. Hier angelt heute niemand. Ich folge einem Schild Fromagerie zur Ferme de Chiffos. Auch hier ist niemand. Den Munsterkäse aus eigener Herstellung kann ich im Selbstbedienungskühlschrank aber jederzeit kaufen. Schade, denke ich. Aber auch irgendwie besonders. Die ersten 15 Kilometer bergab waren schon mal sehr angenehm, rasant und ruhig. Wiesenduft und Tannenrauschen.
Plein fin.
Alors. Si ça peut vous aider aussi déjà. Okay? Donc nous on est là.
Wir sind hier und Sie sind von dort gekommen? Ja, nun, das Le Valentin ist sehr ruhig. Im Sommer ist da mehr los, vor allem auf den Wanderwegen. Und dann gibt es noch das Théâtre de Verdure hier im Ort.
Lola, die junge Touristenführerin, arbeitet im neuen Besucherzentrum von Aborupt Plainfin. Die Gemeinde besteht aus mehreren Ortsteilen, auf halber Höhe und Strecke zwischen den Vogesengipfeln und der Bezirksstadt Saint-Dié. Während Lola ein wenig über die Sehenswürdigkeiten erzählt, steigt mir ein süßlicher Duft in die Nase.
Ach das, ja, kommt von der Fabrik dort. Ein altes Familienunternehmen hier aus dem Ort. Die sind ziemlich erfolgreich, mittlerweile sogar das beliebteste Unternehmen Frankreichs, das landwirtschaftliche Produkte herstellt.
Direkt gegenüber liegt ein pinkbuntes Haus. Und jetzt strömt auch eine Busladung Schüler dort heraus. Größer hätte der Gegensatz tatsächlich nicht sein können. Auf das völlig verschlafene Le Valentin-Tal folgt die meistbesuchte Lebensmittelfabrik Frankreichs. Ich folge dem Duft und trete ein ins Reich der Confiserie des Hautes Vosges.
Par couleur, par parfum, comme aujourd'hui on ne casse que le vert, l'eucalyptus, ou alors carrément.
Valérie, weiße Schürze, Haube auf dem Kopf, nimmt mich mit in einen Raum, wo die fertigen Bonbonplatten klein gehackt, eingetütet und verpackt werden.
D'arôme et de menthol dans les grandes plaques par rapport à tous les autres petits bonbons que vous trouverez tout à l'heure à la boutique.
Meine Kollegin und ich bearbeiten hier die Platten, die wir in 4 Geschmacksrichtungen bekommen. Heute sind die grünen dran, das ist Eukalyptus. Und da wir die doppelte Menge an Eukalyptus-Aroma da drin haben, riechen sie so intensiv. Zerkleinert wird von Hand mit der kleinen Maschine. Jede Arbeiterin schafft so 150 Kilo pro Tag.
Die drei Frauen wechseln sich immer wieder ab, erzählt mir Valérie. Insgesamt sind sie 18 Mitarbeiter im Betrieb. Der wurde 1986 gegründet, von den Geschwistern Jean-Marie, Bernard und Marie-Jeanne Claude-Pierre. Bis heute ein wachsendes Familienunternehmen, das gerade seine Lager auf der anderen Flussseite erweitert.
Der Zucker hat jetzt gekocht und ich schütte jeweils 20 Kilo Zuckermasse auf den Tisch. Also 40 Kilo Zuckermasse laufen da jetzt zusammen.
François, ein junger Mann, ganz in weißer Arbeitskleidung hinter einer Plexiglasscheibe. Ich bin in der Zuckerküche. Über sein Headphone und Lautsprecher erklärt der hagere mit 20er mir seine Arbeit. Zucker und Maissirup aufkochen, in Kupferkesseln bei 140 Grad. Dann wird die zähe Masse auf einem flachen Edelstahltisch ausgekippt, fließt zusammen. Aus kleinen Bechern wird dann das Aroma dazu gemischt. Diesmal ist es Tannensirup, Sapin.
Ich habe die 40 Kilo jetzt immer wieder gedreht und vermischt. Der Geschmack ist nun überall verteilt in der Masse. Und die ist schon etwas zäher. Ich lege sie dann auf den nächsten Tisch, schneide sie in lange Streifen. Die kommen dann in die Presse. Und da kommen unsere klassischen gepressten Bonbons raus. Diese mit Tannenaroma.
Sapin, das war auch ein Duft im Bergtal. Auch eine Möglichkeit, die heimischen Wälder zu nutzen. Durch den Verkaufsraum mit tausenden bunten Tütchen voller Bonbons in 35 Geschmacksrichtungen und klar, auch ich habe welche in meiner Radtasche, geht es weiter, wieder an der Meurthe entlang.
Bonjour, j'ai une question, c'est quoi?
Ich treffe auf einen Mann mit langen Haaren, schwitzend im schwarzen ärmellosen T-Shirt, Mitte 60. Er stützt sich auf den Stiel seiner Sense, mit der er gerade noch den Hang gemäht hat.
Das ist es, das Théâtre de Verdure de l'Abure. Ein echtes Open-Air-Theater. Wir haben hier Hochzeiten, Vereinsfeiern, aber auch lokales Amateurtheater.
Pascal Lemaire. Er ist der Präsident des Vereins, der sich um das Theater kümmert. Das steht an dieser Stelle seit 40 Jahren. Ursprünglich wurde das Holzgebäude 1936 etwas weiter oben im Ort gebaut. Es sieht ein wenig aus wie eine Mischung aus leichtem kanadischen Holzhaus und norwegischer Holzkirche. Dunkelbraune, mitteldicke Baumstämme, kunstvoll gezimmert und verschränkt, zentral ein spitzes Dach, daneben 2 vorstehende kleinere Dächer.
Ursprünglich war es der Schulmeister hier im Ort, der das für seine Schüler hat bauen lassen. Unterricht an der frischen Luft plus Theaterbühne. Nach dem Krieg ist es zerstört worden. Dies ist eine Replik und gehört der Gemeinde. Die, die das damals gebaut haben, hier aus dem Ort, die sind heute über 50 und haben Familien. Für die ist das Teil ihres Lebens und es liegt direkt an der Meurthe.
Ich frage noch einmal nach dem Namen des Vereins, Liaboré. Was bedeutet das? Pascal erklärt mir, dass dies ein Ausdruck in der lokalen Mundart sei. Das Patois Vosgien Lothringens. Li heißt demnach die und Aboré bedeutet Einwohner von Aborüt, also die Einwohner Aborüts. Und schon sprechen wir über den Wandel in diesen Tälern.
Ganz früher war hier ein hartes Landleben. Vor 1900 gab es hier vor allem Holzfäller und Bauern. Dann kamen die Fabriken entlang der Meurthe. Die haben das Wasser genutzt, um Textilien, Porzellan und auch Energie herzustellen. Und die Bauern haben das Land gegen die Fabriken eingetauscht. Die Familien sind größer geworden. Und dann aus. Die Fabriken haben geschlossen in den 1960ern.
Einige Fakten zu Plainfin. Ein gewisser Nicolas Géliot, Jahrgang 1805, legte den Grundstein zur Textilindustrie im oberen Meurthetal. Das war gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Allein der Ort Plainfin wuchs von 500 auf rund 5300 Einwohner im Jahr 1905. Doch 1970 gab es keine Fabriken mehr. 900 Menschen wohnen aktuell noch hier.
Halb zerfallene ehemalige Arbeitersiedlungen, eine komplett zerfallene Fabrikhalle. Immer wieder kleinere Industrieruinen am Fluss. Dann eine moderne Verpackungsfabrik. Pascal hat mir noch mit auf den Weg gegeben, dass es auch schlimmer aussehen könnte. Immerhin hätten viele Deutsche und mittlerweile auch zahlreiche Belgier vor allem die entlegenen Höfe und einige Dorfhäuser gekauft und wieder instand gesetzt. Doch Tourismus statt Einwohner?
Ich finde das nicht so gut. Ich will mit den Menschen hier in den Orten leben. Die Touristen kommen, sie sind freundlich, aber sie fahren wieder. Sie bringen kein dauerhaftes Leben zu uns. Wir haben noch einen einzigen Bauernhof mit Käserei. Das war's. Niemand macht Landwirtschaft. Wir werden von der Natur praktisch wieder eingeschlossen. Viele Seitentäler wachsen schon wieder zu.
In Fraise macht die Meurthe einen Schwenk nach Westen. Der Fluss ist jetzt schon einige Meter breit und etwas brauner geworden. Allzu tief ist er nicht, dafür meist baumbestanden. Hier und da gibt es kleinere Zugänge zum Füßekühlen. Begleitet wird er allerdings auch von der vielbefahrenen D415. Autokolonnen und Schwerlastverkehr auf der Hauptverbindung zwischen Nancy und Colmar über den Col de Bonhomme. Ich rette mich auf einen Radweg, eine Voie verte, eine ehemalige Bahntrasse, die etwas oberhalb des Tals verläuft. Der Vogesenkamm verblasst langsam im Hintergrund. Das Tal weitet sich. Felder statt Wälder. Der schöne flache Radweg endet nach 10 Kilometern in Saint-Léonard. Ich versuche es weiter, 3 Kilometer lang, bis nach Saulcy-sur-Meurthe, gebe dann aber entnervt auf. Zu gefährlich, zu viel los. Ich wechsle komplett auf die andere Seite des Flusses, der mich frei meandernd begleitet. Eine Nebenstrecke, hier und da Häuser, ein Stall mit Ziegen, ein Bienenzüchter. Dann riesige Becken, aus denen Kieselsteine gebaggert werden, Kläranlagen. Eine größere Stadt kündigt sich an.
Saint-Dié-des-Vosges.
Am Fluss klingt der erste Tag aus. Die Meurthe ist hier in Saint-Dié ein kerzengerader Kanal, der durch die Stadt fließt. Ein kleines Restaurant, Tische und Stühle davor, ein Park in Reichweite. Ich bestelle einen Flammkuchen mit Munsterkäse und lese bei Philippe Claudel in dessen Kindheitserinnerungen.
Der Münsterkäse altert draußen auf der Fensterbank. Ohne Zuhause ein milchiger Clochard, der neben einem Klappladen Schutz sucht. Wer ihn riecht, verurteilt ihn. Wer ihn schmeckt, begnadigt ihn hernach. Hinter seiner Erscheinung als Quasimodo, hässliches Entlein oder schwarzes Schaf, verbirgt sich ein Prinz, der sich erst dann offenbart, wenn man ihn zu schätzen weiß. Oder man irrt sich, beim Käse wie beim Menschen.
Vollmundiges Fazit der ersten 50 Kilometer Meurthe. Was für ein Gegensatz. Das enge, sehr beschauliche, waldige Vogesental bei Le Valentin, dann das rumpelige, postindustrielle Hinterland bei Plainfin und nun eine Stadt, die sich mit schambefreiten Gewerbegebieten immer weiter ausdehnt, aber ein hübsches Zentrum hat.
Einige Fakten zu Saint-Dié-des-Vosges. gegründet von einem irischen Einsiedler und Bischof um 650 als Kloster. Deodatus hieß der, daher auch der spätere Name St. Didel. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten die deutschen Besatzer bei ihrem Rückzug die Innenstadt fast vollständig. Das war 1944. Die im Schachbrettmuster angelegte Innenstadt wurde nach Plänen des 19. Jahrhunderts neu aufgebaut. Heute leben im Verwaltungssitz des gleichnamigen Arrondissements rund 20.000 Menschen. Und in Saint-Dié-des-Vosges wurde die wohl wichtigste Weltkarte aller Zeiten erstellt und vor allem benannt.
Reproduction de la carte.
Wir stehen hier direkt vor einer Kopie der Karte von Waldseemüller. Er hat hier in Saint-Dié die Bezeichnung Amerika auf eine Karte geschrieben, als erster.
Luan. Die junge Frau mit den halblangen braunen Haaren hat mich in einen kleinen Raum zwischen Touristenbüro und der modernen Stadtbibliothek geführt. Hinter Glas stehen in beleuchteten Vitrinen ein kleiner Globus und eine handgezeichnete Weltkarte. Schwarze Lettern auf weißem Papier, die Ozeane sind schwarz eingefärbt, die Landmassen weiß. Die Weltkarte, gezeichnet von Martin Waldseemüller.
1492 hat Kolumbus seiner Meinung nach den Seeweg nach Indien entdeckt, aber Amerigo Vespucci, in der Folge selbst immer wieder vor allem nach Südamerika gereist, der hat immer gesagt, das ist ein eigener Kontinent. 1507 hat dann ein Treffen stattgefunden, hier in einem Kollegium in Saint-Dié. Und da wurde diese neue Karte entworfen. Und dieser neue Kontinent wollte ja einen Namen tragen. Aber welchen? Nun, weil sein Entdecker, sein Fürsprecher ja Amerigo Vespucci war, entschied sich Martin Waldseemüller für Amerika.
Amerigo, qui va devenir plus tard Amerika, et puis après se franciser ici en Amérique.
Martin Waldseemüller. Er wurde um 1475 im badischen Wolfenweiler geboren. Studierte in Freiburg Mathematik und Geographie, reiste mit dem Elsässer Matthias Ringmann schließlich nach St. Didel. Im örtlichen Kloster war so etwas wie ein Zentrum der humanistischen Bewegung entstanden. Waldseemüller und Ringmann schlossen sich einem kleinen Kreis von Gelehrten an, der sich selbst als Gymnasium Vosagense bezeichnete. 1507 veröffentlichten sie ihre Karte samt wissenschaftlichem Lehrbuch. Die Einführung in die Kosmographie.
Tota ista provincia inventa es per mandatum regis Castelle.
Die Ortsnamen der neu entdeckten Gebiete sind in Latein notiert. So auch dieser unbekannte neue Herrschaftsbereich der kastilischen Könige Spaniens, die damals Christoph Kolumbus ausgeschickt hatten. Und auch in der neuen Welt von 1507 sieht das neue America dem heutigen Inselstaat Kuba doch noch sehr ähnlich.
Die Form dieses Amerikas ist natürlich damals völlig anders als heute. Aber es war Waldseemüller, der Kartograf, der diese Karte gezeichnet hat. Das ist natürlich auch nur eine Kopie des Originals, das mittlerweile in Washington aufbewahrt wird. In der Library of Congress hängt sie. Wir haben hier die Detailkarte und den Globus in seinen Segmenten, wie sie 1507 entworfen wurden.
Ich kann mich gar nicht satt sehen an den vielen kleinen Namen, die auf dieser Karte erst gezeichnet, dann gedruckt wurden. Auch Europa ist zu sehen. Ich lese bekannte Namen wie Luxemburgo, Trevis, Lotharingia. St. Didel ist nicht eingetragen, obwohl der Kartograf, der Amerika zur Welt brachte, hier gearbeitet hat und auch hier verstarb. 1520. Martin Waldseemüller.
Wenn Sie auf den Vorplatz der Kathedrale gehen, dann sehen Sie dort eine Karte von Amerika, die in die Bodenfliesen eingearbeitet ist.
Gehört, getan. Rote Sandsteine in Form der beiden Amerikas zeichnen direkt neben dem Brunnen vor der Kathedrale das nach, was seinen Namen in Saint-Dié bekommen hat. Ich überlege kurz, obwohl der aktuelle amerikanische Präsident weiß, dass sein großes America eigentlich ein venezianischer Vorname ist, der von einem badischen Lothringer aufs Papier geschrieben wurde. Die Kathedrale thront förmlich mit ihrem roten Sandstein über der Amerika-Karte. Romanisches Haupthaus, rechts links die beiden neoromanischen Türme, ein gotischer Kreuzgang an der Seite. Alles rund erneuert, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie so vieles in dieser damals fast komplett zerstörten Stadt. Direkt daneben das säulenbestandene Kunst- und Geschichtsmuseum Pierre Noël. Aber heute ist leider geschlossen. Ich rolle zurück an den Fluss.
L'idée nous est venue il y a quelques années d'organiser une manifestation littéraire.
Wir hatten schon lange die Idee, ein Lesefestival rund um Polizeiromane zu machen. Und da hat sich einfach das Wortspiel angeboten, Polar sur Meurthe. Das klingt natürlich auch ein bisschen nach Meurthe, Mord.
Olivier Binoche, der Mit-50er mit dem schmalen Gesicht und der dünnen Brille, ist der Besitzer des Buchladens Le Neuf, direkt am Fluss gelegen. In seinem Schaufenster hat mich ein Plakat begeistert. Polar sur Meurthe steht darauf. Und ein Schuh am Fluss ist dort zu sehen. Muss sie als Tatort herhalten oder ist es wirklich so schlimm hier am Fluss in Saint-Dié?
Spezifiquement Meurthe, non.
Direkt an der Meurthe spielt bislang keine Polizeiserie.
Hier ist es demnach ungefährlich?
Bislang schon. Nein, im Ernst. Am Ufer der Meurthe ist bisher noch kein Mordopfer gefunden worden. Wir haben das ein bisschen als Symbolbild genommen.
Olivier ergänzt mit einem Grinsen, dass diese erste Ausgabe des Festivals auch niemanden dazu anregen soll, die Meurthe als Tatort zu nutzen. Und er freut sich, wenn auch nur 10% an Besuchern kommen, wie sonst beim Internationalen Geographenfestival. Das ist zu Ehren von Martin Waldseemüller, der mit der Amerika-Karte.
Nun ja, da kommen jedes Jahr 40.000 Besucher. Dann ist die Stadt richtig voll, immer Mitte Oktober. Das ist wirklich ein wichtiges Ereignis. Und ja, das hat seinen Ursprung in der Karte von 1507. Und hält das Ansehen an unserem Erbe aufrecht.
Ob die Kinder auf dem Spielplatz auf der anderen Seite des Flusses das auch wissen? In Saint-Dié jedenfalls kommt man an Amerika nicht vorbei. An einer Brücke über die Meurthe flattert denn auch die US-amerikanische Flagge. Städtepartnerschaft mit Lowell in Massachusetts. 7 weitere Flaggen flattern hier auch. Und dann sehe ich das weiß lackierte Stahlgerippe mit dem riesigen halbrunden Sonnendach, den Tour de la Liberté. Luan hatte ihn schon zuvor erwähnt.
Der wurde zur 200-Jahr-Feier der Revolution gebaut, 1989, und stand erstmal in Paris. Er sollte dann zerstört werden, aber die Stadt Saint-Dié hat ihn für einen symbolischen Franc damals gekauft. 1990 haben sie ihn dann hier aufgebaut und er ist schlicht zu einem tollen Aussichtsturm mitten in der Stadt geworden.
Die Stadt, die Türme der Kathedrale, die umliegenden gugelhupfförmigen Bergkuppen nach Südost fern der Vogesenkamm, wo die Quelle der Meurthe liegt, die direkt vor mir jetzt durchfließt. 36 Meter hoch, 32 Meter breit, luftig, frei. Der Tour de la Liberté. Die Fahrt geht weiter flussabwärts. Letzte Gewerbe- und Industriegebiete der Stadt, dann kleinere Orte. Kleinere Seitenhänge, auf und ab, zwischen Bäumen, teilweise mit schattigen Waldwegen, abseits der Hauptstraßen. Immer mal wieder das naturbelassene Flussbett, direkt nebenan. Nach 15 Kilometern werde ich klangvoll begrüßt in Etival-Clairefontaine. Ich stehe vor einer gedrungenen roten Sandsteinkirche mit einem massiven Turm barocker Wucht. Notre-Dame d'Etival. Oben schlagen die Glocken Mittag. Ich trete ein und wandle in einem kühlen Kirchenschiff. Heller, graurötlicher Sandstein, Mosaikfenster mit bunten Motiven an den Seitenwänden.
Einige Fakten zu Etival Clairefontaine. Mitte des 7. Jahrhunderts wurde die Abtei Saint-Pierre d'Etival gegründet, als Benediktinerkloster. Später zogen die Prämonstratenser hier ein und erweiterten das Kloster zu einem der größten in ganz Lothringen. Mit der Französischen Revolution 1789 kam das Ende auch dieser Aktivitäten. Vor allem das dreischiffige Haupthaus gehört zu den prachtvollsten Bauten im romanischen Stil weit und breit.
Da ist ungefähr der Klosterbezirk gewesen. Von diesem Turm da hinten bis dort entlang der Mauer. Und hier lagen und liegen noch immer die Gärten, direkt neben dem Friedhof. Der ist aber noch nicht so alt. Der Klosterfriedhof lag weiter drüben, näher am Fluss.
Françoise, eine ältere Dame mit weißen Haaren, den Autoschlüssel in der Hand. Sie sieht mich um die Klostermauer streunen und nimmt mich dann einfach mit, durch einen überdachten Seitengang hinter der Kirche.
Ursprünglich gehörten die ganzen Dörfer drumherum zur Abtei. Das wurde alles mit dem Kloster bewirtschaftet.
Vor uns das Mörttal. Der Fluss liegt noch ein Stück entfernt. Die ehemalige Abtei liegt etwas erhöht. Françoise erklärt mir, dass sie eigentlich nur wegen ihrer Großmutter immer mal wieder hierher gekommen sei. Eigentlich wohnt sie in Nancy. Die Großmutter gibt es nicht mehr. Aber ihr kleines Haus im Häuserkarree neben der Kirche, das gehört nun Françoise.
Damals waren das hier alles Wohnungen der Mönche. Dieser ganze Platz hier war flach. Und drumherum liegen nun die kleinen Häuser. Alle zusammen bilden dieses große Karree. Da gab es damals Schlafräume und Speisesäle, dann die Werkstätten und so weiter. Das gehörte alles zusammen.
Auf den ersten Blick war mir das überhaupt nicht klar. Typisch dörfliches Bild eben, dachte ich. Kleine Reihenhäuser mit Innenhof. Die Französische Revolution hat hier bereits einiges verändert. Und die deutsche Wehrmacht auf ihrem Rückzug 1944. Häuser, Klosterbereich und vor allem die Kirche wurden gesprengt.
Die Kirche ist nach dem Krieg dann wieder aufgebaut worden. Die war weitgehend hinüber. Den Turm haben sie auf die andere Seite gesetzt. Der stand vorher auf der Klosterseite, heute steht er zur Straße.
Weiter entlang der Meurthe. Bei Raon-l'Étape wechsle ich vom Département Vosges nach Meurthe-et-Moselle. Ungefähr die halbe Strecke. Vorher spricht mich aber noch jemand im Wald an. Eine inspirierende Begegnung, von der ich im zweiten Teil meiner Meurthe-à-Vélo-Reise erzähle.
Und diesen zweiten Teil von Saint-Dié nach Nancy, den gibt's nächsten Sonntag an dieser Stelle im Sonntagscafé. Alles schon hören auf sr3.de, als Podcast abonnieren oder in der ARD-Audiothek.